Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Episode von «Andere Liga». Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin wie immer mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch, NZZ-Fußballjournalist und ein bisschen müde von Genf.
Hoi Tobi, ja, wunderbar ist relativ. Ich bin tatsächlich ein bisschen müde. Kurze Nacht gewesen und vielleicht darf ich es an dieser Stelle gleich noch einmal erwähnen, das Wort. Genf ist ein Heuräumen-Hotspot. Gibt es das Wort? Ich bin extra nachschauen auf dieser Pollenkarte und ist wirklich rot, 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 rot in Genf. Ich habe extrem gelitten und vielleicht noch lustig, etwa vor 15 Jahren bin ich mal sehr weit eBay gewesen. Und der Kollege, der dann mit mir in diesem Match war, Anfang April, erzählt noch heute, wie ich dort fast krepiert sei vor Heuräumen. Also irgendetwas war dort gewesen, gar nicht gut für mich gewesen. Ich hoffe, man hört es nicht schlimm. Aber ja, der Match war easy gewesen. Du hast leider gefällt, hä?
Ja, ich habe aber gesehen, du bist an meinem Platz gesessen und hast dann auch die Ehre gehabt, aufgrund, dass du meinen wichtigen Platz übernommen hast, dass du eigentlich 2 Meter neben dem Roger Federer gesessen bist auf der Tribüne, habe ich gesehen.
Genau, der Platz von mir, von NZZ, war sehr weit links gewesen, fast eine Cornerfahne, eigentlich eine Schikane, denke ich, fast vom SFV. Und die Platz, angeschrieben mit Tobias Wedermann, 20 Minuten, ist leer geblieben. Kannst du näher sagen, warum? Und dann bin ich neben dein Gespendli gehockt, neben grossartig Lukas, wo mir den Platz hat angeboten. Und ich habe ein Fötterchen zugespielt bekommen vom besten Fotograf der Schweiz, wo der Roger Federer gefötelt hat, in VIP-Loge. Und 2 Meter oben dran, selbstverständlich richtige Hierarchie, hocken wir. Also, es ist ein lustiges Bild. Und vor allem dazwischen, zwischen dem Federer und den Fußballjournalisten, ist ein grosser Werbebanner Credit Suisse. Also, ein herrliches Foto.
Pollenalarm, schnell noch vielleicht so medizinische Hinweise. Es gibt auch Mittel gegen Heuräume oder Heuschnupfen.
Merci, Papi. Dein Kollege hat mir ein Nasentüchli gegeben, das er sonst ja nicht können verwenden. Ich habe es also überlebt und ich nehme nicht so gerne Tabletten, sowieso nicht. Und die machen müde und es ist auch nicht so schlimm. Es ist nicht der Rede wert, aber es ist einfach lustig, dass auf der Karte wirklich Genf ist ein roter Topf, quasi das Epizentrum von Pollenseuche in der Schweiz im Moment.
Gut, spannend. ein weiterer guter Grund, dass ich nicht dort gewesen bin. Also mein Grund ist relativ einfach, das hat mit Arbeiten zu tun. Ich bin ja nicht nur Sportchef, sondern auch andere Verpflichtungen nur in der Redaktion von 20 Minuten und darum hat es mir nicht nach Genf gelangen gestern Abend, habe das Spiel aber logischerweise sogar auf der Redaktion verfolgt, intensiv mitverfolgt und geschaut. Und es war ein schöner 3-0-Sieg. Wir kommen gerade dazu. Ich möchte noch schnell erwähnen, wir haben ja Feedback eingefordert betreffend Randsportarten. weil der Fabu sehr gerne auch über andere Sportarten ein paar Minuten redet, um die ganze andere Liga trockene Fußballtag ein bisschen aufzulockern und ich habe sehr viel positives Feedback bekommen auf das, Fabu. Also du, im Gegensatz zu deinen Lieblingsspielern, ist das vielleicht ein Format, wo wir da könnten regelmäßig einführen könnten, dass du auch über andere Sportarten als Fußball könntest reden. Aber mit dem Hinweis, man sollte, glaube ich, nicht so arrogant sein mit dem Wort Randsportarten für alles, was nicht Fußball betrifft. Weil wir haben natürlich auch zu Recht Mails bekommen, dass jetzt gerade Beispiel beim Unihockey, dass 10'000 Leute spielen oder mitverfolgen in der Schweiz und dass dann eigentlich kein Randsport mehr ist. Finde ich zu Recht.
Ja, weisst, jetzt bewege ich mich auf Glatteis, weil der Vorwurf, dass ich manchmal arrogant sei gegenüber anderen Sportarten, gehöre ich seit 25 Jahren, König Fußball. Daneben ist alles für mich eine Randsportart, das ist ein bisschen hart ausgedrückt. Und es hat x Redaktionssitzungen gegeben, die ich halt mehr für den Fußball eingesetzt habe, als Fußball-Tobeli und andere Sportarten wie Volleyball, Basketball, Unihockey, habe ich möglicherweise ein bisschen gering geschätzt. Übrigens auch Frauensport. Und mittlerweile bin ich Herausgeber von einem Frauensportmagazin, das diese Woche gerade rauskommt. Man wird älter, aber ich bin schon der Meinung, da tue ich dir widersprechen. Was ist denn eine Randsportart? Ich meine, klar, das ist Definitionsfrage, aber ich meine das nicht mal despektierlich. Ich meine, Schutte ist dermassen gross, da ist alles daneben klein. Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder?
Ja, ich finde, du musst dich auch nicht rechtfertigen. Es war jetzt auch nicht bösartig gewesen, sondern man hat uns einfach nicht darauf aufmerksam gemacht. Ich glaube aber auch, du bist nicht nur bei der Themenwahl arrogant, ich habe das auch sonst im Zwischenmenschlichen schon gehört.
Sehr schön. Das ist lieb von dir. Jetzt bin ich wieder wach. Das gefällt mir. Was jetzt? Aber auch Könige vom Nachtleben werden ja älter, oder? Also von dem her, du bist ja früher vielleicht auch noch ein radikaler gewesen als heute.
In was?
Ja, eben bezüglich da. Also ich höre den Vorwurf schon so lange, dass ihr Randsportarten Gegner seid, dass es mich halt gerade ein bisschen triggert. Und wenn du das erzählst, kommen bei mir ungute Gefühle auf. Darum habe ich das vorhin erzählt. Aber wir wären ja älter und ich habe absolut nichts gegen Unihockey. Wir gehen übrigens am Sonntag wieder schauen. Spiel, muss ich gerade aufpassen, Spiel 5, Königs gegen Winterthur. Wenn die Berner Zürcher in die Ferien schicken, also von dem her alles gut. Übrigens, Baseball-Saison fängt an, in den USA. Könnt ihr über das noch ein bisschen reden, aber ich glaube, wir lassen es sein. Es gibt genug zu erzählen im Shooter, oder?
Ja, jetzt gibt's genug zu erzählen. Zum einen sicher mal der 3-0-Sieg von der Schweizer Nazi gegen Israel. Eine sehr dominante Sache. Auch nach dem 5-0 gegen Belarus in Novi Sad. Zwei Spiele finde ich so dominant und sicher, wie man Nazi müsste erwarten. Aber es ist selten ja der Fall, dass sie denn das auch so erfüllen, oder?
Ja, es sind echt zwei Aussagen. Ich bin ein bisschen verklüpft. Heute, als ich Zeitungen oder online lese, ja heute Berichte gelesen habe, ist schon wieder fast ein bisschen eine Euphorie. Und ganz ehrlich, ist mir das zu früh, weil du musst Weißrussland schlagen, du musst aus Schweiz Israel schlagen. Und ich habe jetzt einen Text geschrieben, quasi so ein bisschen der Arbeitstitel, die Schweiz ist auch ein bisschen ein Opfer von ihrem eigenen Erfolg und ihrem eigenen Aufstieg. Sie ist dermassen stabil. Das ist ja genau der Punkt. Sie lässt kaum mehr irgendwelche schlechte Matchen gegen kleine Teams zu. Sie gewinnen die Matchen, mittlerweile sogar relativ souverän. Man erwartet eine EM-Qualifikation. Wenn wir ehrlich sind, erwartet man sogar eine Achtelfinal-Qualifikation, wo es halt immer so ist seit 10 Jahren. Und es ist schon ein brutal, wo eigentlich ist ja das 3-0 gegen Israel aller Ehren wert. Aber erstens habe ich es ein miserabel gefunden, Israel, und zweitens erwartet man das von Schweiz. Das ist manchmal fast ein bisschen ungerecht, findest du nicht, wie man die Schweizer Nazi anschaut.
Ich finde, es geht jetzt in meiner Aussage eher ein bisschen um die Art und Weise, oder? Also, ein einziger Goalschuss zugelassen, 70% Ballbesitz, so wie die Goal rausgespielt gewesen sind und so weiter. Das hat schon Zeug von einer Top-Mannschaft, wo das sehr souverän macht, und ich finde, da sieht man wirklich auch, dass wir sehr viele Spieler haben, die halt auch in den höchsten Ligen mit den bestmöglichen Fußballgegnern zu tun haben und so Fußball können spielen. Also, ich habe gefunden, unabhängig vom Gegner ist das jetzt ein sehr solider Auftritt gewesen, fast noch solider als wie gegen Belarus.
Mit allem einverstanden, und ich will überhaupt nicht als Nörgler auffallen, aber ihr erwartet es von Schweiz. Ihr erwartet von Schweiz in dieser unglaublich schlecht besetzten Gruppe, dass sie die Matchen gewinnen. Und vor allem vor einer Mannschaft, die ja selber sagt, sie hat grosses Vor, sie will in Finals kommen. 10 Spiele, 10 Siege, hat der Granit Xhaka gesagt. Finde ich absolut realistisch und okay, dass man das in dieser Gruppe zum Ziel ausruft. Ihr erwartet es, und ich habe es nicht so gut gefunden, wenn ich ganz ehrlich bin, in der ersten Halbstunde. Viel Feldpässe, der Granit 3-4 krasse Fehler gemacht. Nicht unbedingt eine Körperspannung auf dem Platz gewesen. Klar, die müssen den Match gewinnen. Sie haben es gut gemacht. Es war eine gute Leistung. Keine Diskussion. Aber so gut. Sorry, Israel ist wirklich putznütig. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Sag mir irgendeinen Spieler, der dir da aufgefallen ist. Und, das erwarte ich von der Schweiz. Vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen streng.
Das ist ja kein Widerspruch, eigentlich. Also, ich erwarte es ja auch. Aber ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit ist man dann auch immer wieder mal enttäuscht worden. Oder wenn man jetzt, wenn man ein WM-Quali-Spiel auf Nordirland geht, kann man ja einen Sieg erwarten und nicht ein Unentschieden, wie dort zumal jetzt vor, was ist es, 1,5 Jahr?
Mhm. Weißt
du? Aber du und der Granit Xhaka sind euch einig, man muss jedes Spiel gewinnen. Das gibt selten, dass ihr euch einig sind. Darum, ich weiss nicht, sollen wir die Episode abbrechen jetzt? Mit dieser Aussage?
Du kannst irgendeinen Fanfarenklang klingen jetzt, aber weißt du, es ist ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Das ist ja Punkt 1. Es steht über allem anderen. Die Schweiz ist im Top 1. Ich meine, die kleine Schweiz ist im Top 1 bei dieser Auslosung. Sensationell. Da bekommst du halt näher, wenn du Glück hast, so eine Gruppe. Wenn du die italienische Gruppe anschaust. Oder die Spanier jetzt in Schottland müssen spielen. Ich glaube, das wäre auch für die Schweiz kein Selbstläufer. Aber die Gegner, die Schweiz ist so gut, so stabil geworden, die musst du einfach alle fortputzen. Es gibt ja keinen anderen Ausdruck. Und das ist eine schöne Geschichte. Und gleichzeitig zeigt doch, sind wir uns einig, da ist deine Meinung, bin jetzt gespannt. Ich weiss auch nicht, wie die Klickraten sind bei euch. Das sind ja immer Indikatoren. 14.000 Zuschauer gegen wahrscheinlich stärkste Gegner, mindestens der aus Top 2. Das ist traurig. Die Schweiz muss mittlerweile viel mehr leisten. Das meine ich mit ungerecht, für das Publikum zu befriedigen oder zu erfreuen. Und das ist ein bisschen hart, oder? Es ist immer noch nur die Schweiz, in Anführungszeichen. Weißt du, auf was das ich raus will?
Ich habe dich jetzt gerade nicht zu 100% recht verstanden, muss ich ehrlich sein. Aber es geht um die tiefen Zuschauer im Stadion, gell?
Ja, unter anderem, ja.
Ich habe auch gefunden, es hat sehr schöne Jubelbilder gegeben gestern von Silvan Widmer, Amdouni und Co. Und jedes Mal im Hintergrund einfach so halbleere Ränge oder komplett leere Sektoren, das ist schon sehr schade. Ich weiss auch nicht, wie die Standorte dann einmal entschieden werden, wo die Schweizer Nazi spielt, aber wenn du halt am einem Dienstag Spiel in Genf ansetzt am Abend, dann kommt tendenziell wahrscheinlich so der Fan, wo sehr gerne dabei ist, aber jetzt nicht gerade ein Nazi-Ultra ist, nicht auf Genf. Weil du kommst ja nachher kaum mehr heim mit der ÖV zum Beispiel. Es geht ewig lang bis tief in die Nacht, in jetzt mitten in der Woche. Du tust so halt einfach die Deutschschweiz ein bisschen ausklammern an einem Dienstagabend. Umgekehrt wäre es natürlich genau das Gleiche mit der Westschweiz. Aber dort muss man sich halt vielleicht schon auch bewusst sein, dass an einem Freitag, Samstag, Sonntag Genf vielleicht schon cool ist mit einem Wochenendausflug von der Deutschschweiz aus zusammen. Aber unter der Woche vielleicht schwierig, wenn man ein Vollstadion will, wäre vielleicht Luzern oder St. Gallen dann besser. Das hat sich ja auch schon gezeigt in der Vergangenheit.
Ja, und unter dem Strich ist es das, was ich meine, oder? Du holst die Leute nicht mehr aus dem Wohnzimmer raus am 10. Abend im März in einem Heimspiel gegen Israel, wo die Schweiz gewinnt. Ja, Das meine ich mit dieser Erwartungshaltung. Ich glaube, die nächsten Heimspiele sind jetzt in Luzern, in Sion, in St. Gallen. Hoffentlich werden die Stadien voll sein, wo die Schweiz hat das verdient, wo sie halt einfach wirklich auf einem sehr hohen Niveau spielt. Aber, und das ist ein bisschen das Brutale, abgerechnet, ob die EM-Kampagne Erfolg ist, wird vermutlich im EM-Achtelfinale. Über nächsten Sommer, oder?
Gehe ich auch davon aus, da sind wir uns einig. Wieso, dass man ein Nazi-Spiel in Sion macht, finde ich wirklich, das finde ich extrem fragwürdig. Also nicht gegen die Walliser, aber also was soll das? So eine Alibi-Wallis-Aktion, damit Nazi sich volksnäher auch noch dort gibt. Die paar Walliser sollen da gefälligst irgendwie auf Genf oder in die Deutschschweiz kommen.
So viel zum Thema arrogant. Ich meine, der Zürcher sagt mir das ja nachher. Du bist Zürcher, du bist entschuldigt. Aber sorry, das ist, glaub, wenn ich mich nicht täusche, gegen Andorra. Und du kannst doch am Wallis so mal ein Länderspiel geben. Es ist ja eigentlich die Idee, dass die Schweizer Nationalmannschaft ist und in allen Landesteilen shootet. Also das sehe ich jetzt komplett anders als du.
In Graubünden gibt es auch kein Nazi-Spiel.
Ja, wo es kein Stadion gibt, das die UEFA regulari erfüllt.
Ja, aber also ich wirklich, ich finde, da musst du jetzt nicht nur zum ein bisschen alle befriedigen oder ein bisschen Zeichen sein, musst du jetzt da kein Nazi-Spiel in Lugano oder im Wallis oder so machen. Gerade gegen Andorra, da kommt doch kein Mensch ins Wallis.
Andorra kommt niemand irgendwo ins Stadion. Ja, komm, das ist ein Detail, ich finde das sympathisch, das stört mich überhaupt nicht. Hey, weißt du was, in meinem persönlichen Ranking von der Super League-Stadien ist Sion immer erst aus kulinarischen Gründen. Du bist wahrscheinlich noch gar nicht dort gewesen. Das wunderbare Raclette-Zelt hinter uns mit dem feinen Käse. Das ist noch besser als in St. Gallen. Und auf dem letzten Platz ist übrigens Zürich, by the way. Dort würde ich niemals ein Länderspiel austragen, damit das einmal gesagt ist.
Das sage ich, das fordere ich ja nicht. Da bin ich absolut bei dir.
Gut.
Granit Xhaka, am meisten Länderspiele von allen aktiven Fußballern für die Schweizer Nationalmannschaft. 113, 118 ist der absolute Rekord, den wird er auch brechen. Der Granit hat den schönen Satz gesagt in der Pressekonferenz, angesprochen, was ihm das bedeutet. Als erstes, ja, vor allem für die Leute, die behaupten, ich sei nicht stolz für die Schweiz spielen, bedeutet ihm das viel. Ist da vielleicht auch du gemeint?
wahrscheinlich nicht ich aus Fabian Rauch persönlich, wobei das weiss ich nicht mal, wie viel das er Zeitungen liest. Aber ich weiss nicht, wie du den Auftritt vom Granit gefunden hast. Ich versuche es wirklich logischerweise neutral anzuschauen. Es wäre doch auch die Chance gewesen, nicht ganz so patzig aufzutreten. Ein Kollege von deiner Zeitung hat versucht, eine halbwegs kritische Frage zu stellen. Er ist gerade abputzt worden. Mir hat es einfach wieder nicht so souverän gedacht, sein Auftritt. Er sagt immer, ihn interessiert nicht, was die Leute sagen. Ihm ist es scheissegal, was geschrieben wird. Und gleichzeitig postet er irgendwelche Leserkommentare von Portal auf und regt sich auf über die Berichterstattung und wie er angeschaut wird. Er widerspricht sich und du hast gemerkt bei dieser Pressekonferenz, er ist unzufrieden mit uns, mit wem auch immer.
Ja gut, man muss natürlich auch dazu sagen, es hat eine Kolumne gegeben am gleichen Tag, wo wieder sagt, noch ein Fehltritt vom Granit Xhaka und wir sollen den Captain Bindi gefälligst wegnehmen. Das dient natürlich dann auch nicht zu guter Stimmung, weil das kommt sicher bei ihm an, auch wenn er sagt, das ist ihm egal. Aber ja, es ist schon, oder, also ich gebe mir ja noch mehr Mühe, Verständnis zu haben für den Granit als du. Ich finde ihn ja eigentlich lässig. Ich würde gerne mal mit ihm, ich weiss auch nicht, was er trinkt, ein Glas Wein trinken und über alles reden, über seine Karriere und auch sein Verhältnis zu den Medien. Aber sein Auftritt am Montag ist schon, da fehlen mir dann zum Teil auch die Argumente, um ihn in Schutz zu nehmen, weil es ist einfach so, weder inhaltlich spannend gewesen, noch sonst irgendwie wahnsinnig sympathisch. Aber vielleicht ist jetzt einfach das, wo er so möchte sich positionieren. Ich ja, gegen alle.
Ja, das ist ein bisschen eine Unterstellung. Ich würde mindestens so gerne wie du mit dem ein Glas Wein trinken, weil ich finde ihn spannend. Du, ein Journalistenkollege, nicht ganz der unbedeutendste Schweiz, hat mir einmal geschrieben, seien wir doch froh, gibt es den Granit? Ohne ihn wäre das so langweilig im Nationalteam. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Ich finde es einfach schade, wie er sich gibt. Er vergibt sich auch etwas mit seinem Verhalten. Und da geht jetzt nicht mal darum, was er gemacht hat auf dem Platz oder so. Ich meine, dass er ein riesengroßer, grossartiger Fußballer ist, da sind wir uns vermutlich fast alle einig. Es geht doch mehr darum, dass immer irgendwie latent Unruhe herrscht. Und Journalisten, machst du dich erinnern in Mixzone nach dem 1-6 gegen Portugal? Du bist ja da eine Hauptfigur gewesen. Die Journalisten haben ja schon fast ein bisschen Angst vor ihm. Also wenn ich jetzt mit ihm ein Interview führen würde, okay, unter vier Augen ist noch ein bisschen etwas anderes, aber du wagst ja gar, eigentlich müsste man ja jetzt fragen, du Granit, wie hast du das eigentlich mitbekommen, die Diskussionen, dass du kein guter Captain sollst sein? Unter anderem auch hier im Podcast von Sascha Rufer, ja, dann während der WM geteilt worden, die Meinung, ich habe das auch geschrieben, er sei nicht unbedingt das Vorbild als Captain. Niemand stellt die Frage, wo alle Angst haben, dass sie abputzt werden, wo er so aggressiv ist und das kann es irgendwie nicht sein. Da ist irgendetwas, ich bin sicher, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Und da passiert noch irgendetwas, wo das kann ja auch Sponsoren und Leute beim SFV nicht befriedigen, wenn der Captain dermassen immer wieder so auflädig unterwegs ist.
Ich bin schon sehr schützend vor der Granit angestanden, aber es wäre, glaube ich, schon so einfach für ihn, zum Leuten wie mir recht geben, wo ihn schützen, dass er ein bisschen anders wirkt. Es wäre, glaube ich, so einfach. Die Distanz ist gar nicht so gross, jetzt zum Beispiel zwischen Medienschaffenden und ihm.
Weißt du, was ich glaube? Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, er ist auf einer Mission. Und er hat die erst erfüllt, wenn er Weltmeister wird. Wenn er herstellen kann und sagen, so, jetzt habe ich es allen gezeigt. So ein bisschen so wirkt er auf mich. Und da ist so viel bei ihm innen kaputt gegangen, verloren gegangen. Er ist so... Er schöpft doch Kraft aus dem Verhalten, oder? Ich gegen euch alle, ihr zeigt es. Und das ist ja wirklich sehr interessant. Und, das wird weitergehen. Glaubt mir, das wird weitergehen. Und es ist ja krass, dass wir jetzt über einen Granit Xhaka reden. Er ist kein Faktor gewesen. Er hat nicht so gut gespielt, meiner Meinung nach, gegen Israel.
Also, schlecht ist die Schweiz auf dem Platz gestern. Aus meiner Sicht.
Wenn du es sagst, finde ich es okay. Ich habe es auch so geschrieben. Und gleich ist wieder das Thema halt auch, weil wieder die Geschichte aufpoppt, Sascha Rufer gegen Granit Xhaka, SFV, da ist einiges, auch da ist einiges noch nicht erzählt. Und der Doc-Film ist offenbar, der Sascha hat eine Stunde lang über die Schweizer Nazi geredet. Und auch über den Granit natürlich, dieses Verhältnis von ihm zum Granit, wo ja seit Jahren belastet ist. Und dann ist aus dem Kontext raus eine Aussage, drinnen gewesen, wo rassistisch sei. Und die hat er rausgeschnitten, was ich völlig normalen Vorgang finde, oder? Die Schweizer Fernsehen. Vielleicht hätte man es schon beim ersten Mal sehen oder hören. Deswegen absolut okay. Gewisse Zeitungen machen riesen Geschichte raus. Und schon sind wir wieder beim Thema Sascha, Granit. Also ja, wie hast du das verfolgt?
Es ist ja keine rassistische Aussage, offenbar, sondern eine, wo man könnte aus, so wie sie benutzt wurde, ist in der Doku als rassistisch interpretieren. Oder? Habe ich gelesen und gehört. Aber, also weisst, ich glaube, der Sascha Rufer sagt das in der Doku ja richtig. Ich glaube, das Verhältnis ist nicht so, dass die jemals zusammen werden in die Ferien gehen. Ich würde sogar sagen, dass die vielleicht nie mehr zusammen einen Kaffee trinken. Aber es hat natürlich schon auch immer wieder Szenen gegeben, wo der Sascha Rufer am SFV keine Freude bereitet hat. Auch einzelne Spieler und Aushangeschilder keine Freude bereitet hat, ist auch nicht sein Job eigentlich, in eine Freude zu bereiten. Aber ich glaube auch gerade, dass während der WM, wo sich dann der Sascha Rufer positioniert hat, gegen einen Captain Granit Xhaka, der auch bei uns im Podcast sehr starke Worte benutzt hat, rund um den Granit, das ist logischerweise nicht gut angekommen im Schweizer Fußballverband und so weiter. Darum, ich glaube, das Verhältnis ist dort schon ein bisschen kaputt. Und es gibt ja auch Stimmen, dass es sogar so ein möglicher Putschversuch war, ist gegen den Rufer, die Doku so ausstrahlen, dass man ihn dann vielleicht als Nazi-Kommentator loswerden. Ich bin jetzt die letzten Tage nicht in dem Medientross rund um Nazi gewesen. Kannst du so Gerüchte bestätigen?
Ja, ich bin gestern natürlich zum Sascha gegangen zu Genf. Wir haben ein paar Minuten zusammen geredet und ich möchte jetzt nicht erzählen, was wir zusammen geredet haben. Ich mag den Sascha auch privat eigentlich sehr gut. Aber es tut jetzt gar nichts zur Sache. Es ist genau das, was du sagst, was ich jetzt das Gefühl habe. Ich glaube, man hat die Gelegenheit genutzt, vom Verband oder von wem auch immer, vielleicht am Sascha ein bisschen in den Rücken zu fallen und die Aussage zu platzieren, wo ihm wäre, ja, um den Kopf geflogen. Ich gehe mir jetzt mal davon aus, aufpassen, wie man es formuliert. Er hat sinngemäss gesagt, Menschen aus diesem Kulturkreis reagieren vielleicht manchmal emotionaler. Wahrscheinlich hat er gesagt, Fußballer aus diesem Kulturkreis. Kann man rassistisch auslegen, kann man aber, wenn man es in einen Kontext gesetzt hat, wie er das meint, und dass es halt emotional aufgeladene Stimmung war, Schweiz-Serbien, für den Granit Xhaka, aufgrund von seinem familiären Hintergrund, kann man die Meinung oder den Satz so bringen. Nur alleinstehend ist es natürlich sehr heikel. Und das ist passiert. Weisst du noch, eine WM, wo wir den Podcast abgelost haben und die 4-5 krassesten Aussagen vom Sascha allein haben aufgeschrieben. Nur die Aussagen, die er ja super erklärt hat. Dann haben wir gesagt, wenn du das so würdest aufschreiben, würdest du denken, krass, die Meinung. Aber im Kontext ist es absolut okay und schlüssig. Und wahrscheinlich ist genau das passiert in diesem Doc-Film, oder?
Dann muss man sich aber auch fragen, Sascha Rufer, eins von den Kommentatoren, Aushängeschilder von SRF, Doku ist so von SRF abgenommen worden. Wenn jetzt die Verschwörungstheorie würde stimmen, die wir da besprechen, dann müsst ihr ja auch bei SRF Leute haben, die dort involviert sind, nicht zugunsten vom Sascha Rufer.
Du bist, auch wenn nicht in Genf bist, scharfsinnig unterwegs. Es ist vermutlich genau so. Es hat wahrscheinlich zwei Quellen. Einerseits SRF, einerseits Schweizer Fernsehen. Gehe ich auch davon aus. Und was ich vor allem davon ausgehe, ist, dass eben, wie gesagt, die Geschichte noch nicht fertig erzählt ist. Da ist so viel passiert in den letzten Jahren. Der grosse Knall kann kommen, wie er dann auch immer wird aussehen. Es ist auch für Sascha Rufer, ich habe es gestern nicht zugelassen, nicht ganz so einfach, weil der Granit jetzt 3-4 Feldpässe macht wie gestern. Hat er ja im Hinterkopf, wenn ich jetzt zu fest kritisiere, heisst wieder, ich bin ein Granithasser, wenn ich nichts sage, heisst, ich lasse mich einschüchtern. Ja, es ist eine heikle Konstellation. Können wir uns auf das einigen?
Da glaube ich auch, das letzte Wort noch nicht gesprochen worden ist. Auf die andere Seite frage ich mich immer, wer soll es denn sonst machen, anstatt Sascha Rufer? Oder hast du jetzt gerade so einen im Fußball, als Fußballkommentator, wo du jetzt gerade würdest sagen, der könnte, das wäre so ein, das könnte so langfristig die Rolle von einem Nazi-Kommentator einnehmen?
Darf ich der Joker sein, wo ich finde es immer schwierig, über Kollegen zu reden. Eben, ja, es hat schon ein paar Talente. Einen finde ich sensationell, der ist noch sehr jung. Ich will wirklich keinen Namen nennen, wo es einfach da, ich finde es, ja, ein bisschen müde damit. Ich tue gerne Fußballer beurteilen und so, aber Kollegen, die im gleichen Job schlussendlich arbeiten, einen über andere zu stellen, finde ich immer ein bisschen heikel. Selbst wenn ich den natürlich der allerbeste Journalist bin, Tobi, aber du weißt, was ich will sagen. Es ist, ja.
Aber dann reden wir doch über Fußball, wenn du da keine Eier hast, um eine Aussage zu tätigen. Und es gibt nämlich auch sehr erfreuliche Sachen gestern Abend. Ich finde, der Denis Zakaria hat sich wieder mal in einer Form Verfassung gezeigt, wie wir es uns seit Monaten wieder erhofft und ersehnt haben. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Hast du das ähnlich erlebt im Stadion? Du bist ja ein bisschen kritischer, aber der Denis hat das schon gut gemacht.
Noch zwei Buchstaben zum Reporter-Talent. CS, sage ich nur dazu, damit ich noch ein bisschen Eier gezeigt habe. Und der Denis Zakaria bin ich natürlich wirklich brandmarkt bei vielen Journalistenkollegen, wo ich schon vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren gesagt habe, er wird Weltklasse. bin natürlich in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen belächelt worden, obwohl Juve und Chelsea Weltklasse-Teams sind. Er hat sich nicht so entwickelt, wie er könnte. Und mich hat es völlig überrascht. Der Yakin hat im Prinzip Yakin-Sachen gemacht. Und stellt der Zakaria auf die 6 in gegen Weißrussland und gegen Israel, wo niemand damit gerechnet hat, wo aber Chelsea wahrscheinlich bestenfalls zweite Wahl ist. Er hat super gemacht mit seiner Dynamik, seinen langen Schritten, seiner Power, seiner Entschlossenheit. Er hat ab und zu den richtigen Zeitpunkt für das Abspiel allerdings verpasst, wo noch einen mehr wollte ausnehmen. Aber wenn der Zakaria so spielt wie gegen Israel, ist er ein Gewinn für die Mannschaft, wo er hat Fähigkeiten. Ich habe früher immer gesagt, Box-to-Box, das ist so ein Modebegriff, wo kein anderer Spieler hat. Die Schweiz hat sehr viele gute Mittelfeldspieler. Mit dem Rieder, mit dem Yashari kommen gerade die zwei nächsten sehr guten zentralen Mittelfeldspieler nachher. Aber keiner ist wie der Zakaria. Und das ist für mich sein Alleinstellungsmerkmal. Und ich fände es sensationell, wenn es dem Yakin gelingt, Zakaria seine Qualitäten so einzubauen, dass andere Qualitäten nicht leiden. Wo der Granit Xhaka, da sind wir wieder bei ihm. Er kann jetzt noch so sagen, ihm gefällt es, wie er bei Arsenal spielt und bei der Nationalmannschaft. Er sieht sich vor der Abwehr auf dem 6. Das hat er genug manchmal gesagt. Und wenn es dem Yakin gelingt, Zakaria unter Xhaka und vielleicht auch der Djibril Sow, der ja auch ein unglaubliches Potenzial hat, das er noch nie gezeigt hat, all zusammen einzubauen. Und dann hast du noch den Freuler, hast du den Rieder, hast du den Yashari. Das ist wirklich Top-Level.
Ja, das ist wirklich Top-Level. Champions League, würde ich sagen. Andere Liga. Wie ist denn das gewesen gestern im Stadion? Am Fernsehen ist ja zum Teil nicht so einfach, auch gewisse taktische Sachen, wie Kamerafokus und so weiter. Ich habe gefunden, der Freuler hat auch eins von den besten Spielen seit langem gemacht. Auch dort, wie er die Hacke, den Hackenschuss noch anbringt mit links, da ist er ja selber fast verschrocken, hat er uns nach dem Spiel gesagt. Wie ist denn das gewesen? Hat sich das Mittelfeld von den Israelis hauptsächlich auf den Granit fokussiert, dass die anderen zwei so haben können blühen, sozusagen, rund um den Granit? Oder sind die zwei gestern wirklich auch von sich aus richtig aufgeblüht?
Ja, ich finde, die Frage ist, wie nerdig das wir dürfen sein. Yakin hat ja, sagen wir mal, ein 4-3-3 aufgestellt mit dem Zakaria allein im Zentrum auf dem 6, sage ich mal. Und dort sind der Freuler halb rechts oder der Xhaka halb links offensiver aufgestellt gewesen als vielleicht in anderen Länderspielen. Sie haben sehr ein gutes Positionsspiel gehabt. Der Zakaria hat immer wieder Löcher aufgerissen mit seinen Rushes, die eben den anderen Spielern die Möglichkeit hat gegeben, in die Löcher reinzugehen. Und der Freuler ist sehr ein intelligenter Fußballer. Ich werde mit ihm irgendwie, ich werde nicht schlau aus ihm, seit 10 Jahren eigentlich nicht. Aber er ist wirklich ein guter Spieler, cleverer Spieler. Er ist an beiden Goal beteiligt, bereitet 1-0 vor, 2-0 vor. Er hat es gut gemacht. Auch er profitiert in diesem System eben von mehr Freiheiten gegen Führer. Er muss nicht nur quasi ablaufen, Zweikämpfe gewinnen, defensiv schauen. Und das hat er gut gemacht. Ich glaube, die Israelis haben es nicht, wirklich nicht schlecht gemacht. Sie haben eine halbe Stunde, 40 Minuten bis zu dem 1-0 eigentlich wirklich gut verteidigt. Die Schweizer waren auch nicht so gut gewesen, müssen wir auch ehrlich sein. Aber insgesamt glaube ich, in dieser Aufstellung, gerade auch mit den Spielern, die die Schweizer Offensive näher hat, das könnte noch erfolgsversprechend sein.
Ja, und ich habe im Fall auch gefunden, vielleicht noch zum nächsten Personal jetzt besprechen, Cedric Itten, eigentlich nachnominiert, gar nicht in der ersten Nomination gewesen, hat jetzt zweimal von Anfang an gespielt und ich habe gefunden, zweimal nicht so schlecht. Also ich habe wirklich das Gefühl, der hat sehr viel auch, ist immer wieder zurückgekommen, hat sich ins Spiel integriert im Mittelfeld, hat das 2-0 ist er ja auch sehr dabei oder involviert im Aufbau von dem 2-0. Der hat aus meiner Sicht einen sehr guten Job gemacht und sich definitiv beworben als Nummer 2 oder auch Alternative zum Breel Embolo, je nachdem, was man für eine Art Stürmer auf dem 9 möchte haben.
Man könnte fast meinen, wir haben es abgesprochen, richtig gut vorbereitet auf den Podcast. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, wenn es um einen Spieler wie Itten geht, um einen Steffen, der ihren Job gut hat gemacht in den Länderspielen, wo in Länderspielen gegen Israel, Weißrussland, Andorra, San Marino, was auch immer, absolut top sind, sind gute Fußballer. Aber, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wir reden von Schweiz, Top-1-Team, ein Team, das Finals erreichen will, das packt für die Final, das wirklich auch eine super Generation hat. Und da kannst du einfach, und das ist jetzt ein bisschen harte Aussage, wenn man sie aus dem Kontext reisst und nur den Satz wird, nein, ist Hände brutal, mit dem Itten kommst du nicht so weit, oder? Da brauchst du den Embolo, da brauchst du den Okafor, du brauchst das Potenzial von diesen Spielern, und ich glaube, der Itten ist sehr ein guter Superleague-Stürmer, könnte auch in der Bundesliga reüssieren, aber er wird nie das Level vom Embolo, vom Okafor erreichen oder vom Amdouni. Das ist für mich einfach ein Fakt, und dann sage ich nichts gegen Itten, sondern zeigen auf, wie hoch das die Ansprüche dieser Nationalmannschaft sind. Oder hast du das Gefühl, mit einem Iten im EM-Viertelfinal sind die Chancen gleich groß wie mit einem Embolo in Topform?
Das ist ja auch nicht unbedingt das, was ich gesagt habe, sondern mehr als Alternative zum Embolo, oder? Wenn jetzt jemanden hast, wo vorne ist, so ein grösserer Anspiel, wo Böllen festmacht, jetzt sind wir halt wirklich ein bisschen nerdig, aber wo ist halt eine andere Art Stürmer als der Breel Embolo. Man kann ihm noch bringen, dann im Lauf vom Spiel, finde ich, hat er auch schon bewiesen in der Vergangenheit, dass er dann auch, dass er nicht so Ladehemmungen hat, um ins Spiel zu kommen, sondern schnell dabei ist. Und mehr als Alternative als das Nummer 2, weil beim Haris Seferovic weiss man jetzt nicht, wie es weitergeht. Es kann auch sein, dass der sich fängt und plötzlich wieder der Nazi ist. Aber ich finde, wie so, man hat jetzt nach diesen zwei Spielen nicht das Gefühl gehabt, ohne Breel sind wir komplett lost, in dieser Quali. Aber klar, dass jetzt in einem EM-Viertelfinal braucht man einen Breel Embolo in Topform, um das allenfalls bestehen. Und auch Noah Okafor, wo momentan das Momentum nicht gerade für ihn spricht. Ich glaube, der Murat Yakin auch so ein bisschen ähnlich so gesagt, nach dem Spiel gegen Israel, gell?
Genau, also Okafor hat ein Riesenpotenzial, es läuft ihm gar nicht, schon bei WM, ist ja noch verletzt gewesen vorher. Aber der Yakin sollte jetzt eigentlich in diesem Jahr zwei, drei Spieler, wahnsinnig viel muss er ja nicht verändern, einbauen, ein bisschen Blutauffrischung, Kaderbreite steigern und das wird ihm gelingen, habe ich das Gefühl, wenn er so weiterfährt.
Ja, ich habe mich jetzt diese Woche auch noch ein bisschen mit der U21 auseinandergesetzt. Es hat sich irgendwie so ergeben, dass ich auch mit dem Patrick Kramen und dem Yashari noch geredet habe vor denen ihrem Spiel gegen die U21. Und das ist ja schon auch ein hure talentierter Haufen, der da nachkommt, oder? Also, man redet da von der ganzen goldigen Generation, die jetzt da zu Ende geht, und können wir das Niveau weiter so heben, wenn jetzt ein Granit und ein Cerdan und ein Jan Sommer alle älter werden. Ich glaube, die Antwort ist da klar, ja. Und das hat zum Beispiel der Yashari auch relativ selbstbewusst mir so bestätigt, dass er in der U21-Mannschaft sehr viel sieht, wo könnt Stammspieler sein, der Top 5 liegen in näher Zukunft, wenn die weiter hart arbeiten und dann auch das Werk, die Erwartung an die Nazi, dass man die ganze Zeit an der grossen Turnier ist, dass man immer in K.O.-Phase kommt, dass man das so weitermachen kann. Und du hast vorher Amdouni schon über den Iten gelobt. Also auch wenn man, glaube ich, mit seinen Mitspielern geredet hat gestern nach dem Spiel, so habe ich es von unserem gemeinsamen Kollegen, der neben dir gesessen ist, gehört, da haben ja alle ultra geschwärmt vom Zeki Amdouni, auch als Person. Also der Bräuler hat, glaube ich, irgendwie bei uns im Mikrofon gesagt, er sei so ein herziger Mensch oder irgendwie so etwas in die Richtung. Was traust du dem Zeki Amdouni zu? Ist der jetzt wirklich so der nächste super, super Spieler von uns?
Ich glaube das. Ich glaube, der Amdouni, wenn ich dem zuschaue, habe ich Freude. Der Yakin hat gestern gesagt, es sei ein Strassenfußballer, der Fußball spüre. Und genau das ist es doch. Er ist sehr nervös, er hat wirklich eine klägliche Halbstunde gehabt, die gar nicht seinem Potenzial entspricht. Aber der hat alles. Der ist wirklich, ich glaube, der hat auch dein Kollege gesagt, und ich finde das ein cooler Vergleich. Der hat ein bisschen etwas vom Shaqiri. Ist ein ganz anderer Spieler, ich weiss es. Aber nicht nur, weil er 23 hat gedreht und am rechten Flugutsverein gespielt hat, aber er ist unberechenbar, spielstark, spielfreudig, torgefährlich. Der Amdouni kann alles. Der kann wirklich alles. Und ich weiss nicht, wie er ist als Typ. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Das ist bei jungen Spielern ja meistens nicht ganz unwichtig, wie sie funktionieren, ob sie abheben. Aber dem stehen alle Türen offen. Und ich sehe wirklich, ich habe schon gehört, Gladbach ist ja jetzt gestanden, oder hat man gehört, sich interessiert. Der muss jetzt genau so einen Weg machen wie der Granit. Genau so. Nächster Schritt, Freiburg, Gladbach, die Kategorie. Und das kann ganz weit gehen. Man muss immer aufpassen bei so jungen Spielern, nicht zu früh, nicht zu hoch loben. Aber er ist so ein cooler Spieler. Und er ist, wenn der Shaqiri irgendwann nicht mehr dabei ist, ist er der perfekte Nachfolger. So ein bisschen Freigeist in der Offensive. Und vielleicht noch zur U21 EM, wo ja der Amdouni, der Rieder auch noch dabei sein könnte. Hat ja der Yakin gestern gesagt, die haben Priorität im Sommer. Es sind ja gleichzeitig noch zwei trümmelige EM-Qualifikationsspiele, wo die Schweiz eh gewinnt. Und der Vollfokus muss jetzt auf diesem Turnier sein. Das sind fast die wichtigsten Spiele für SFV. Und die Mannschaft, die kann, also ohne dass ich jetzt alle anderen Kader schon kenne natürlich, die kann sehr viel erreichen. Die wir jetzt genannt haben, ist ein Blum dabei, super Außenverteidiger von IBE, Omeragic, Stojlikovic, der jetzt bei Darmstadt ist, Imeri von IBE, Superspieler. Also da kann unglaublich viel erreicht werden. Und das, der Vollfokus muss auf dieser EM sein. Ist übrigens noch ein Ratschlag von mir, ein bisschen älteren Journalisten, die gang dort her, ich bin dann dabei gewesen, in Dänemark oder Schweden, siehst, ich weiss es schon gar nicht mehr, wo die Schweiz der Finale hat erreicht mit der U21-Mannschaft, um Shaqiri und Sommer und so. Und das war super gewesen, die Spieler in diesem Alter schon so ein bisschen zu sehen und zu haben, ist nicht ganz so kompliziert mit ihnen zu reden. Er war mindestens dann gewesen, wie in der Iran-Nationalmannschaft. Also ich finde, ich freue mich auf die U21 EM.
Das Thema Stojiljković möchte ich noch schnell ansprechen. Wir sind dann letztens in Darmstadt auch besuchen. Ich glaube, der Schritt jetzt von Sion zu Darmstadt, Tabellenführer in der zweiten Bundesliga, ist gezielt gewesen und jetzt sieht es ja aus, dass das nächstes Jahr dann Bundesliga wird. Wenn der weiter so performt, wie das jetzt aussieht danach, immer wieder mal Goal, wirklich auch Akzent in der Offensive, die er setzt, wie siehst du ihn, kann er mal in den Nazi-Sturm kommen?
Ja, ich bin eigentlich schon seit längerer Zeit wirklich fast ein bisschen Fan von ihm, wo er hat etwas, was du nicht kannst lernen kannst. Er hat die Kaltblütigkeit, er hat einen Abschluss, den ich wie fast keinem anderen Schweizer Fußballer in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Das mag jetzt grosse Worte sein. Aber ich finde das, ich sehe ihm sehr viel. Er kann besser Gavranovic, Dürmic werden, die ja schöne Karrieren gehabt haben oder immer noch haben. Aber er hat sehr viel. Und er, auch da wieder, er ist ein anderer Spielertyp jetzt als Amdouni. Die könnten sich zum Beispiel perfekt ergänzen. Der Amdouni so ein bisschen drumherum, Stojiljković, super Abschluss. Ja, von ihm halte ich wirklich sehr viel. Mir hat seine Karriereplanung jetzt nicht ideal gedünkt. Zuerst mal zu Sio würde ich niemals gehen als junger Fußballer. Mir ist schon klar, dass es Gründe gibt, wo spannend sind, zu Sio zu gehen. Ich weiss auch nicht, ob Darmstadt jetzt der super Move war. Aber ja, das wird sich zeigen. Abgesehen von dem, Stojiljković, absolut, finde ich, Top-Stürmer. Und ich sehe eigentlich auch in den nächsten 3-4 Jahren kaum eine Schwachstelle. Siehst du irgendeine Schwachstelle, wo du wirklich musst sagen, wow, da ist die Schweiz nicht gut aufgestellt?
Linksverteidiger?
Okay.
Ja, also sonst kommt halt einfach Eddie Milson wieder führen.
Nein, das ist, glaube ich, komisch, das ist irgendwo rechts, links, keine Ahnung.
Ja, im Zweifelsfall kommt der Eddie Milson Fernandes mit. Müssen wir eigentlich noch ein Kerzchen anzünden für den Dominik Schmid?
Also. Nein, aber es ist mir noch wichtig, wir können das Kerzchen gerne anzünden für den Dominik Schmid. Und du hast recht, Linksverteidiger. Wobei, eben, ja gesagt, Rodriguez spielt ja wahrscheinlich noch bis zur WM 26 auf solidem Niveau. Aber es ist ja so, links, okay, und Innenverteidigung, Omeragic entwickelt sich vielleicht jetzt dann wieder besser, Akanji ist Weltklasse, Elvedi, ein bisschen stagniert, ich hoffe, der Cesiger, wo ich halt auch sehr viel von ihm halte, könnte sich dann entwickeln, wenn er jetzt im Sommer in die Premier League geht oder in die Bundesliga. Cesiger, Akanji fände ich noch so eine coole Innenverteidigung.
Stergio?
Ja, ist gut, ja. Noch ein bisschen warten.
Aber nicht. Okay, noch ein
bisschen warten. Und im Goal? Ich sehe es eigentlich im Goal, wenn der beste Goalie nicht Nummer 1 ist.
Jetzt für so ein Spiel ist es ja super, weil der Jan Sommer kennt die Situation jetzt bei Bayern eigentlich relativ gut. 90 Minuten nicht viel zu tun haben, aber es kommt sicher ein, zwei Schüsse kommen aufs Goal, die gefährlich werden können. Und die hat er dann von dem her jetzt für die aktuelle Situation, wenn man eben ein Spiel hat gegen wie Andorra oder Belarus, wo man klar dominiert, dann ist der Sommer ja super. Aber als ich Sommer koppel, habe ich das Gefühl, ist ein kleiner Unterschied und ich habe das Gefühl, der Koppel, der wird bald seine Chance bekommen. Ich glaube, wenn der nicht bald seine Chance bekommt, dann wird es medial und auch intern ein riesen Thema werden. Aber ich habe das Gefühl, bis zur EM haben die vielleicht ein friendly agreement, dass das so ist und vielleicht je nachdem, was im Sommer passiert bei Bayern München, erledigt sich dann die Geschichte vielleicht eh und der Kobel ist dann plötzlich das Nummer 1.
Jetzt haben wir natürlich eine fantastische Überleitung zum letzten Thema vom Podcast. Aber bevor wir dorthin gehen, es ist vielleicht schon jetzt ein heikles Thema. Der Kobel hat jetzt gefällt, hat sich abgemeldet, angeschlagen, verletzt, wie auch immer. Und er ist, glaube ich, schon sehr ehrgeizig und vor allem ist er sehr, sehr, sehr gut. Und eben, vielleicht, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen, er ist besser als der Sommer. Aber es gibt gleichzeitig null Gründe, den Sommer aus dem Goal zu nehmen. Das ist auch klar, oder? Er macht einen super Job, Jan Sommer. Es ist eigentlich ein unfassbares Luxusproblem, dass die Schweiz die Stammgoalien von Bayern München und Borussia Dortmund hat. Aber es könnte schon ein Problem geben. Und der Kobel, er muss ja noch lange warten, oder? Also bis zur EM geht es dann gleich noch recht lang. Und hört dann der Sommer dann auf. WM USA. Also ja, das könnte wirklich noch spannend werden. Wirklich ein brutales Luxusproblem. Aber wenn ich den Kobel wäre, ist es schon hart, oder? Wenn du eigentlich das Gefühl hast, du bist besser und du hast keine Chance, den Sommer rauszunehmen, das wäre ja wahnsinnig, oder?
Ja, es hat aber, ich kann korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit hat der Kobel auch ein bisschen so Ter Stegen-mässiges Pech gehabt. Wenn er mal gespielt hat, haben sie dann irgendwie gegen Kosovo ein 1-1 gemacht oder so. Wenn er mal gespielt hat, ist er jetzt nicht überragend gewesen. Er hat zwar an der WM gespielt, dort hat er seine Sache relativ gut gemacht. Serbien ist es gewesen, oder?
Mhm.
Ja, er hat auch 2 Goal bekommen, aber ich glaube schlussendlich nicht die auf seine Kappe gehen. Darum, ja, also er wird sicher seine Chance bekommen und ich bin mir auch sicher, so wie wir den Jan Sommer kennen, der wird schon den richtigen Zeitpunkt finden, wo er auch weiss, dass es einfach einen schönen Abgang gibt für seine super Karriere in der Schweizer Nazi.
Ja, hast recht. Er hat, glaube ich, in Portugal dann gespielt, wo sie 4-0 verloren haben, der Kobu. Ja, wie gesagt, völliges Luxusproblem und gleichzeitig auch das zeigt wieder auf, wie weit das die Schweiz ist. Wo sind wir ehrlich, hinten dran kommen noch 3-4 auch sehr gute Goalies und es ist wirklich erstaunlich, bemerkenswert, was das für eine Generation ist.
Bevor wir uns wieder am Clubfußball widmen, möchte ich noch schnell fragen, was hast du für Pläne am Wochenende? Neben Unihockey?
Unihockey, ja, heute zufälligerweise ein bisschen das Spiel angeschaut. Es hat natürlich ein paar coole Spiele zum Schauen im Fernsehen, aber ich weiss noch nicht genau, ob ich in ein Stadion werde gehen. Weiss ich wirklich nicht. Ich muss natürlich Inter schauen. Das ist klar. Bayern Dortmund wollte ich schauen. Ich finde auch in Superliga ein cooles Spiel. Die beiden Zürcher Clubs, die wundersamerweise mit Siegen könnten ins Europa-Rennen einsteigen. Servette Eibe ist ja gleich Spitzenkampf, obwohl es kein Spitzenkampf ist in dem Sinn. Ja, es hat ein spannendes Spiel. Du bist in München, nehme ich an, oder?
Nein, ich bin nicht in München. Ich arbeite und ich nutze aber die Gelegenheit, um mir wirklich ein schönes Sportwochenende zu geben, mit ganz vielen verschiedenen Sachen, von Formel 1 am Morgen früh, am 7. Uhr morgen, Qualifying und Rennen, jeweils dann ein Super League-Spiel, natürlich Dortmund, Bayern am Samstagabend, aber auch ZSC Biel. Am Abend dann im Stadion und am Sonntag bin ich, glaube ich, noch im Hardturm. Also für mich wird es alles andere als ein langweiliges Wochenende. Ich freue mich sehr. Freue mich wirklich sehr.
Noch schnell Bayern Dortmund. Wie siehst du die Ausgangslage und vor allem, wie siehst du Bayern die Unruhe heute wieder? Bild, Kicker, der Nagelsmann hat sich vom Sadio Mané einschüchtern und hat ihn dann aufgestellt im nächsten Match. Die Spieler haben kein Vertrauen in Hassan Salihamidžić, wo immer wieder Informationen rausgehen zur Presse, durchgesteckt werden. Also Bayern macht halt auch immer Bayern-Sachen, oder? Dort ist es nie wirklich ruhig.
Der FC Bayern generiert auch Traffic, er generiert Klicks, er generiert Abos für die Medien. Darum sind die natürlich auch bemüht, dass es ständig Unruhe gibt. Ich finde jetzt den Sadio Mané, ohne dass ich ihn persönlich kenne, aber so wie er auftritt, finde ich jetzt wirklich, von dem hätte ich es am wenigsten erwartet, dass der irgendwie vor der ganzen Mannschaft eine Szene macht und den Trainer anfaucht oder kritisiert. Darum, ich glaube, also schlussendlich ist es jetzt, wie es ist. Der Thomas Tuchel ist Trainer, der Julian Nagelsmann wird noch jemand anders Trainer. Und ich glaube aber schon, dass Bayern Favorit ist, weil wenn bei Dortmund der Kobel fehlt, der Adeyemi, ich weiss nicht, wie es beim Brand aussieht, wo ja auch noch verletzt war. Ich weiss nicht, Moukoko, wie es dort aussieht. Bist du vielleicht auf dem Aktuellen und kannst mich jetzt gerade informieren. Aber du hast wie auch gegen Chelsea gesehen im Rückspiel, wenn die nicht ihre Top-11 haben, dann könnt ihr auf dem Niveau nicht so mitspielen wie Bayern, wo einfach 16, 17 richtig gute Spieler vom obersten Regal haben.
Ja, es ist genau so. Bayern ist klar besser eigentlich vom Kader her, von Breite her, wie du richtig sagst. Ich glaube, es ist vieles noch offen. Die sind ja auch noch in den Länderspielen. Also jetzt nicht die du erwähnt hast, aber die meisten Spiele kommen jetzt zurück. Der Tuchel hat ja gesehen, er hat, glaube ich, ein Training am Freitag mit der ganzen Mannschaft. Und Samstag noch so irgendwie ein Abschlusstraining, ein kurzes vor dem Spiel, also morgen dann. Ja, das kann ein kleiner Nachteil sein für Bayern. Andererseits, die kommen wie die Feuerwehr und viele erwarten ja, dass Bayern Dortmund abschießt. Das hängt wirklich davon ab, wer bei Dortmund alles kann mitspielen, unter anderem im Goal. Aber Bayern wird gewinnen. Alles andere wäre dann wirklich eine Geschichte, eine grosse Geschichte. Und Bayern wird auch Meister, glaube ich. Schlussendlich dann gleich relativ souverän. Aber es ist so crazy, die Saison bei Bayern, was da alles passiert. Eben, mich würde fast nicht mehr überraschen. Und vielleicht noch wegen Mané. Ich meine, er ist schon ein Weltstar oder war bei Liverpool. Aber ich würde ihn noch nicht aufstellen. Also, ja, abgesehen davon, dass Sané und Gnabry vielleicht nicht immer performen, Ich finde die besser, ich finde auch andere, Musiala besser, in der Offensive, der Mann ist lang verletzt gewesen. Also es kann natürlich schon sein, dass er zum Nagelsmann ist und gesagt hat, hey Junge, weißt du, wer ich bin, so ein bisschen sinngemäss, das lasst du mir nicht spielen. Und der Nagelsmann ist erst 35. Es klingt nicht unplausibel, die ganze Geschichte. Und ja, und der hat der Trainer natürlich auch schon verloren in der Kabine, wenn er sich so unter Druck setzen lässt. Aber ich finde, das andere darfst du nicht kleinreden. Der Salihamidžić, wie lange ist ihm noch?
Du, also ich glaube, wir haben jetzt vor ein bisschen mehr als einem Jahr oder vielleicht exakt vor einem Jahr angefangen mit dem Podcast und ich habe schon mehrmals gesagt, jetzt könnte es knapp werden für ihn. Und irgendwie hat er dann immer wieder angebracht, dass er intern bei Bayern wie auch extern so ein bisschen als Gewinner hervorgeht bei allen Themen. Es ist schon auch komisch, eben wie das immer wieder Sachen, dass da immer wieder einen Maulwurf gibt. Und wie wir ja schon analysiert haben, er ist jetzt nicht der glücklichste im Umgang auch mit Pressekonferenzen und Medien. Darum kann man da schon auch viel vorstellen, dass vielleicht auch ein gewisses Misstrauen von Spielern schon auch vorhanden ist. Und ich weiss nicht, der Oli Kahn muss man da vielleicht als ruhiger Oli Kahn moderieren.
Übrigens, ein Jahr hast du jetzt erwähnt, ich bitte schnell nachschauen. Ich glaube, wir haben genau vor einem Jahr, also am 29. März, die erste Podcast-Folge aufgenommen. Von dem her, gratuliere, Tobi. Hast du es ausgehalten, das Jahr mit mir?
Ja, also Happy Birthday an uns.
Genau.
Zünden wir nicht nur für den Dominik Schmid, sondern auch für uns ein Kerzchen. Ja.
Und wo geht der Nagelsmann her? Das wollte ich unbedingt noch fragen. Wo siehst du ihn nächste Saison?
Ich weiss nicht, was bei Chelsea passiert, oder? Ob jetzt der Potter dann gleich noch rasiert wird. Es gibt ja doch Gerüchte aus England, dass man sehr angetan ist, dass jetzt der Julian Nagelsmann plötzlich auf dem Transfermarkt erschienen ist für Trainer. Bei Chelsea könnte ich mir ihn extrem gut vorstellen, auch mit dem ganzen Material, das jetzt kommt in Richtung Chelsea, Stichwort ein Kuku. Aber ich könnte mir ihn auch sehr gut vorstellen bei Real Madrid. Ich glaube, Real Madrid, habe ich das Gefühl, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hat jetzt schon länger nicht mehr so einen, oder vielleicht noch nie so einen Ultra-Top-Talent-Trainer gehabt. Entweder so ein älterer, wo sehr viel Erfahrung gehabt hat und so die Superstar gemanagt hat, oder dann einen Jungen wie der Zidane, wo irgendwie gerade aus der eigenen Academy gekommen ist, oder einer, wo vielleicht in der spanischen Liga schon ein bisschen war, aber so ein Welttalent, wie es der Tuchel schon war, wie es der Klopp schon war, haben sie ja nicht gehabt. Und ich fände das jetzt mal noch spannend, wie ein Nagelsmann dort funktioniert.
Ja, wir sind ja beide im Fanclub beitreten vom Nagelsmann. Das sehen wir gleich. Aber wir sehen es nicht gleich wegen Real Madrid. Also der Nagelsmann passt niemals zu Real Madrid. Weg seiner Jugendlichkeit, weg seiner Unerfahrenheit, weg diesen Geschichten, die jetzt aufkommen mit Stichwort Mané. Natürlich hast du recht, das wäre sehr spannend, aber Real Madrid hat ja jetzt Stadion umgebaut, für weiss nicht wie viele Trilliarden, wird der Mbappe holen oder der Haaland. Die brauchen einen erfahrenen Trainer, Typ Ancelotti wieder, also vielleicht Stichwort Klopp, irgend so etwas, glaube ich, werden die holen, wo es schlichtweg Risiko wäre, so einen jungen Trainer zu holen mit dem Startteam. Auf der anderen Seite kann er sicher gut mit jungen Spielern arbeiten, und sie haben ja ein paar sehr junge Spieler, all die Franzosen und Brasilianer, Real. Aber aus dem Grund hast du etwas Schlaues gesagt, was ich noch gar nicht überlegt habe. Eigentlich wäre Chelsea gar nicht so schlecht. Das habe ich nicht überlegt, wo ich ja dort, wo die nicht unbedingt einen Trainer suchen, eben offiziell nicht. Und Tottenham fände ich halt auch noch spannend, wo dort hast du weniger zu verlieren, die kommen ein bisschen in die Krise. Und Paris sehe ich ihn gar nicht, auch aus diesen Gründen, all die Stars und so. Ich glaube, der Nagelsmann, er ist halt gleich noch erst 35. Und vor allem, vergiss etwas nicht, was wir eigentlich selten überlegen, ist auch noch das. Ein Spieler, der bei so einem Club spielt wie Real Madrid oder wie Paris, der ist ja Weltklasse. Und der lässt sich ändern von einem Zidane oder von einem Ancelotti oder von einem Spieler, der selber Weltklasse war, etwas sagen, als von einem Trainer, der irgendwie in der 6. deutschen Liga gespielt hat. Das mal unfair sein. Aber schlussendlich auf dem Niveau funktioniert es halt gleich ein bisschen so. Darum ist ja die Entwicklung vom Tuchel dermassen faszinierend, dass er das quasi geschafft hat, auch Weltstars wie der Neymar oder Mbappe quasi mit ihnen richtig umzugehen.
Ja. Also, die Frage, jetzt bei Real Madrid ist jetzt halt nochmal ein anderes Thema, aber vielleicht noch schnell ein Satz zu dem, ist halt, was werden die Alternativen, wenn Ancelotti wirklich zu Brasilien geht, was ich ihm noch zutrauen würde, was so auch noch ein cooler Lifestyle wäre, glaube ich, für den Ancelotti oder so ein schönes Karriereende langsam als Trainer. Was wären die Alternativen? Pochettino, weiss ich nicht. bin ich jetzt nicht wahnsinnig überzeugt. Antonio Conte, der jetzt bei Tottenham gegangen ist, nachdem er die Rapatoni-mäßige Pressekonferenz gehalten hat, hat jetzt schon zwei Clubs zwar weitergebracht, spielerisch, aber so ein bisschen stinkstiefelmässig verlassen mit Chelsea und Tottenham. Ich weiss nicht, wie du als Inter-Fan ihn wahrnimmst. Und der Raul, jetzt eben wieder so eine unerfahrene Version, wo halt ein Weltstar ist, aber eigentlich bis jetzt nur in den U-Mannschaften von Real Madrid Trainer war, weiss ich auch nicht. Ich fände Nagelsmann wirklich, ich würde dem das zutrauen, dass der das handeln kann. Und du redest von Erfahrungen. Er hat jetzt ja Erfahrungen gesammelt, fast zwei Saisons bei Bayern München. Er kann ja jetzt sicher aus dem lernen, wenn er neu mit beim nächsten Top-Club anfängt, dass er gewisse Fehler, die er jetzt vielleicht bei München gemacht hat, dass er die nicht mehr macht.
Ja, weißt du, es tut mir leid für alle Fans von Barcelona, Manchester United, Chelsea, Bayern, Paris und so weiter. Aber Real Madrid ist der grösste Club der Welt. Und ich finde, der Nagelsmann wäre gut beraten, wenn er nicht zum grössten Club der Welt ging. Ich sehe es einfach wirklich, er ist zu jung, keine Erfahrung, keine Vergangenheit als grosser Fußballer. Aber es ist ein guter Gedanke von dir. Ich sage nicht, das stimmt nicht. Ich sehe es einfach anders. Ich fände den Club interessant für Real. Den würde man akzeptieren. Der hat so eine grosse Karriere als Trainer, dass das ging. Sonst hast du recht, natürlich, der Ancelotti kannst du nicht ersetzen in dem Sinn mit seiner Art. Es gibt nur einen Ancelotti. Vielleicht, oder Zidane wird nicht zurückgehen, das ist auch klar. Wer für mich klar gesetzt ist, als Real-Trainer für mindestens 5 Jahre, ist Xabi Alonso, der ja jetzt bei Leverkusen ist, aber das ist zu früh, auch dort, da soll jetzt 1-2 Jahre zu Leverkusen arbeiten. Aber er ist auch Spieler überraten gefunden als Typ und jetzt als Trainer, was er macht, wie er Bayern immer ein dummes Wort, aber ausgecoacht hat vor 10 Tagen. Der hat etwas, der hat sehr viel sogar und den sehe ich eher früher als später als übernächsten Trainer, wahrscheinlich der bei Real Madrid.
Haben wir das Thema jetzt auch abgeschlossen. Wir haben sogar eine Stunde lang Podcast gemacht, ohne dass wir über den Wahrentscheid vom Nazi-Spiel gestern geredet haben, weil den habe ich auch richtig, richtig wild gefunden. Aber ich glaube, das lohnt sich jetzt wirklich nicht mehr. Die haben 3-0 gewonnen und ich hoffe, die dürfen das aufarbeiten, weil das ist also wirklich eine komisch fragwürdige Geschichte gewesen. Ich würde sagen, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder und es wird immer heißer in Sachen Gast.
Ich bin auch so froh, muss ich die 3 Buchstaben nicht ins Maul nehmen, aber es war krass gewesen, stimmt. Ja, nächste Woche haben wir einen Gast, wenn nichts dazwischen kommt. Einen coolen Gast, freue mich. Menti nehmen wir auf, oder?
Spätestens am Dienstag werden wir draussen sein und können endlich unser Versprechen erfüllen. Und ich glaube, 2 Wochen später haben wir dann schon wieder einen Gast. Also für alle die, die sagen, es sei jetzt langsam ein bisschen langweilig geworden, immer nur wir zweimal labern, eure Wünsche werden erfüllt, wie wir es immer versuchen. Und wenn ihr sonst noch Feedback habt, feedback@20minuten.ch. Betreff andere Liga. Ich schicke dir alles immer weiter, Febu, damit wir das zur Kenntnis nehmen, zum Teil auch dann noch besprechen. Kannst du das schnell bestätigen, dass ich das ernst nehme?
Absolut. Tobi nimmt das sehr ernst. Ich freue mich auch über Feedbacks. Ich freue mich vor allem auch über Gäste. Ich hätte Freude, wenn wir ein bisschen mehr Gäste jetzt wieder hätten. Und wir haben ja Zusagen von spannenden, interessanten Leuten. Von dem her kommt gut, würde ich sagen.
Gut, kommt gut. Übrigens noch ein letzter Satz, dass du am Montag gesagt hast, es sei der letzte Wintertag, ist eigentlich verdammte Frechheit. Ich friere da seit Tagen. Habe mich da gefreut, aber da, also deine Skills als Meteorologe sind komplett vertönt.
First World, Tobi, ich wünsche dir eine schöne Woche, friere nicht fest und bis dann.
Bis bald, ciao zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.